ARD. Herzlich willkommen zum Weltspiegel-Podcast. Ich bin Johanna Jeschke und ich begrüße euch heute hier in einer ganz besonderen Atmosphäre. Wir nehmen diesen Podcast auf, live in der Mainzer Innenstadt. Also ich sehe ganz viele Menschen hier an den Glasfenstern vorbeiflitzen. Und ganz besonders, es ist auch ein Publikum hier bei mir im Studio. Also ihr zu Hause, ihr werdet vielleicht merken, dass das eine besondere Folge ist. Aber es ist nicht alles anders als in unseren sonstigen Podcast-Folgen. Wir schauen auf eine Region, die fast jeden Tag in den Nachrichten ist. Wir schauen in den Nahen Osten und ganz speziell in ein Land, das oft als Vermittler genannt wird, wenn es um den Nahen Osten geht, aber über das es auch selbst total viel zu berichten gibt, nämlich nach Ägypten. Und ich mache das wie immer im Weltspiegel-Podcast nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin Vera Rudolph, die für die ARD in Kairo sitzt und aus Ägypten und über den Nahen Osten berichtet. Hi Vera.
Hi, freut mich.
Seit ein paar Jahren bist du regelmäßig in Kairo und seit Anfang dieses Jahres bist du Korrespondentin im ARD-Studio in Kairo. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir werden heute, das haben wir uns vorgenommen, politisch einerseits, aber auch persönlich. Also ich möchte euch natürlich zu Hause, aber auch hier im Studio euch die Möglichkeit geben, einen Einblick zu bekommen in das Leben und in das Arbeiten einer ARD-Korrespondentin. Vera, du bist jetzt seit Januar in Kairo. Was war denn für dich so die allergrößte Umstellung zu deinem Leben in Deutschland?
Also ich habe die letzten 7 Jahre in Stuttgart gelebt. Und man muss ja sagen, Ägypten ist das bevölkerungsreichste Land in der arabischen Welt. Und allein Kairo hat 21 Millionen Einwohner. Und natürlich war auch für mich das ja, einfach auch eine andere Nummer, ne? Vor allem in dieser Stadt zu leben, hierher zu ziehen. Also ich glaube, jeder, der auch schon mal in Kairo war, oder ich glaube, Kairo ist schon auch bekannt für das hohe Verkehrsaufkommen und jeder hupt. Ich muss hier halt jeden Morgen ins Studio, ich laufe, das brauche ich so für mich auch, laufe ins Studio und muss dann hier über die Corniche al-Nil, also hier über die eine der großen Straßen, um dann ins Studio, ins Büro zu kommen. Und das ist eine vierspurige, also von Spuren kann man nicht sprechen, weil halt sich jeder so seinen Weg bahnt. Aber muss da halt über die Straße. Und ich habe, glaube ich, auch das erste Mal echt irgendwie doppelt so lang gebraucht als jetzt, weil man steht da und muss so ein bisschen seinen Überlebensinstinkt, ich würde sagen, fast austricksen, um sich darüber zu trauen. Und ja, aber dann muss man eigentlich mit entschiedenem Schritt, muss man einfach geradeaus, weil wenn man nicht geht, dann hält auch keiner. Und ich gehe jeden Morgen hier über die Brücke, über den Nil. Also mein Arbeitsweg führt mich über den Nil. Und ich muss schon sagen, ich würde so sagen, es gibt Flüsse. Es gibt auch Flüsse in Deutschland und in der Welt. Und es gibt den Nil. Also ich finde, der Nil so als Lebensader, das, was er ja auch für die Region bedeutet, ich finde, da geht schon eine bestimmte Kraft von aus. Und ich empfinde es schon auch einfach als sehr schön, da morgens drüber zu laufen. Und dann sehe ich da so zwei Palmen, die es irgendwie durch den Beton geschafft haben und irgendwie irgendwo zu leben, wo es Palmen gibt und wo irgendwie einem schon morgens die Sonne ins Gesicht scheint. Ja, das ist schon auch sehr schön.
Selbst die Menschen, die jetzt das Studio Kairo vielleicht nicht so vor Augen haben und auch noch nicht vor Ort waren, kennen vielleicht einen Ort, weil der ziemlich prägnant ist, nämlich den Balkon oder euer Dach. Von dort macht ihr eure Live-Schalten, also zum Beispiel in die ARD-Nachrichtensendungen, in die Tagesschau zum Beispiel. Kannst du mal erklären, wie das so abläuft, wenn du mit der Tagesschau oder auch mit uns, mit dem Weltspiegel, live schaltest?
Zum Beispiel das letzte Mal für mich persönlich war es das beim Besuch des Außenministers von Wadeful hier seine Nahostreise, die er machen wollte. Aber nachdem dann ja Israel Iran angegriffen hatte und es eben zu diesem 12 Tage Krieg, Konflikt kam, ja, er hat es ja dann abbrechen musste. Er war aber eben hier in Kairo und ich meine, das war auch angekündigt. Das heißt, die Tagesschau ruft bei uns an, sagt quasi, kündigt an, wir wollen dich gerne live schalten und zwar zu folgenden Uhrzeiten, zu folgenden Sendungen. Also das spricht man ab. Wir sagen dann auch schon, weil wir hier natürlich dann auch einfach nochmal Infos haben, wann ist was geplant, an Pressekonferenz etc. Also da spricht man sich eben ab. Und dann sage ich hier meinem Team Bescheid, also hier in Kairo, wir haben Producer, die uns hier helfen mit im Team, die uns organisieren helfen, die mit den Leuten direkt in Kontakt sind, auch hier vor Ort. Natürlich unsere Kameramänner, denen sage ich dann Bescheid, wenn es oben zum Beispiel für eine 12 Uhr Tagesschau losgeht, die bauen die Kamera auf Und dann gucke ich auch eigentlich, dass ich so 10 Minuten bis Viertelstunde auch schon dann eben bereitstehe, dann eben auf den Balkon gehe. Manchmal spricht man auch die Fragen eben auch, also dass man einfach weiß, was sind die Fragen oder was thematisch natürlich jetzt,
damit man sich vorbereiten kann,
einfach auch, Thema, ne? Ist an dem Tag, genau. Dass ich auch weiß, weil es natürlich auch unterschiedliche Längen sind, ne? Also so Live-Schalten, das können mal 6 Minuten sein oder 7. Und manchmal muss man eine gewisse Dauer einhalten, also 1,30 oder so. Und das ist natürlich auch für mich kürzer, wichtig, ne? Zu wissen, um den Inhalt, genau, richtig, um auch den Inhalt einfach so zu strukturieren. Also da ist man eben auch in enger Absprache mit den Kollegen in Hamburg von der Tagesschau. Ja, und dann ist es irgendwann, habe ich dann so einen Knopf im Ohr und höre dann, okay, der Beitrag, irgendwie vor mir wird noch ein Beitrag gespielt. Und dann höre ich auch schon die Fragen von der Moderatorin, dem Moderator der Tagesschau, und ja, dann bin ich dran. Ja, genau.
Wie hoch ist der Puls da?
Ehrlich, immer noch hoch, aber ich glaube, das ist auch gut so. Also vor Lives habe ich Adrenalin und ich glaube, es wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Also eigentlich, ehrlich gesagt, möchte ich diese Aufregung, dieses bisschen Lampenfieber, will ich eigentlich überhaupt nicht verlieren. Das gehört dazu und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Was machst du denn, wenn so ein Breaking-News-Tag ist und man sieht euch dann dauerhaft irgendwie auf dem Balkon, dich oder deine Kollegen, Kolleginnen, ne? Was macht man denn zwischen diesen Schalten? Also was passiert da? Das kriegen wir ja so gar nicht mit.
An solchen Tagen, das ist wirklich so, dass man da wenig Verschnaufpausen hat. Also es ist ja dann so, dass sich die Lage ja auch eigentlich, gerade hier auf dem Nahen Osten bei so Breaking-News-Ereignissen halt extrem schnell verändert, teilweise minütlich, stündlich. Das heißt, wenn es live fertig ist, gehe ich eigentlich sofort hier an den Platz zurück, schaue in die Agenturen, spreche mit meinem Team vor Ort, was hat sich jetzt verändert, was gibt's für neue Infos. Gerade ja auch ganz viele Staatschefs äußern sich ja auch über X, also über soziale Medien. Das heißt, auch die muss man im Blick haben. Auch oft direkt vor der Live-Schalte habe ich noch kurz mein Handy an, um irgendwie die neuesten Updates irgendwie zu kriegen, weil ich natürlich auch nichts sagen möchte, was dann irgendwie schon veraltet ist. Ja? Also es gibt verschiedene Kanäle, verschiedene Wege, die man da im Blick haben muss. Und gleichzeitig natürlich immer auch die Absprache mit der Redaktion, mit Hamburg, wann wollen die wieder einen Live, was gibt's für einen neuen Dreh, wie verändert sich die Situation. Also da ist man schon eigentlich in ständigem Austausch. Ja.
Wie wichtig ist, und du hast eben dein Team angesprochen, wie wichtig ist für deine Arbeit als Korrespondentin vor Ort das Team, also die Producerinnen, Producer?
Ja, extrem wichtig. Also ohne geht's nicht. Das ist hier keine One-Woman-Show, ja, sondern ohne unser Team hier vor Ort ginge das nicht. Es ist eine Riesenregion, also wir berichten ja hier über 15 Länder, ist mein Berichtsgebiet, ja, also unter anderem Golfstaaten, Ägypten, Sudan, Südsudan, aber auch Jordanien, Libyen, Irak, Syrien. Und es sind natürlich alles Länder, gerade auch wenn wir nach Syrien gucken, seit dem Sturz von Assad, das sind einfach Länder, in denen extrem viel passiert, wo einfach auch eine gewisse Dynamik drinne ist und die kann ich alleine nicht im Blick haben jeden Tag. Und deshalb haben wir Producer hier im Studio, aber auch Leute vor Ort, die in den Ländern leben, was natürlich für uns auch wichtig ist, um erste Informationen wirklich aus den Ländern zu kriegen. Was ist da passiert? Wie ist die Stimmung vor Ort? Und da in diesem Kontakt zu sein, das ist natürlich ja essentiell.
Ich würde gerne auf die Rolle Ägyptens auch als politischer Player in der Region Nahost schauen. Also wie wichtig ist denn Ägypten für diese Region, in der, wie du gerade gesagt hast, ja total viel im Umbruch ist und zwar gefühlt andauernd?
Also Ägypten ist so, sag ich mal, der stabile Riese, so der Anker in der Region, also ein verlässlicher Partner auch für den Westen, für die EU, für die USA, liegt auch einmal an seiner geopolitischen bzw. strategischen Lage. Also Ägypten kontrolliert ja auch den Suezkanal, also eine der wichtigsten Handelsrouten. Da hat auch der Westen ein großes Interesse dran, dass das stabil bleibt, ja, dass da die Sicherheit, dass hier Sicherheit herrscht. Ja, also von der Handelsroute, da gehen hier 12-15% des weltweiten Handelsvolumens durch. Das ist das eine. Gleichzeitig ist Ägypten auch ein wichtiger Partner, zum Beispiel kulturell, was Wissenschaft angeht, was Bildung angeht. Also man hat ja auch zum Beispiel deutsche Universitäten, deutsche Schulen. Das ist einfach was sich historisch, ja, wo Ägypten einfach eng verbunden ist, auch mit dem Westen. Gleichzeitig hat natürlich auch der Westen ein gewisses Interesse daran. Also wenn wir zum Beispiel uns den Migrationsdeal, das Migrationsabkommen von vergangenem Jahr angucken, über 7,4 Milliarden Euro über mehrere Jahre. Da geht es natürlich auch Europa darum, seine Außengrenzen abzusichern, ja, übers Mittelmeer, die Flüchtlingsroute zu kontrollieren. Das ist das Interesse von Europa und da braucht es eben Ägypten als Partner. Nur Einzelabkommen zum Beispiel gibt auch die USA, geben 1,3 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe hier nach Ägypten. Da geht es auch um Terrorismusbekämpfung etc. Also es sind mehrere Interessen auch, die der Westen natürlich an so einem stabilen Partner im Nahen Osten in der Region hat.
Und Ägypten hat ja auch eine direkte Grenze zum abgeriegelten Gazastreifen. Es sind ja Menschen aus dem Gazastreifen auch nach Ägypten geflüchtet, nach dem 7. Oktober und sind nach Ägypten gekommen. Also du berichtest da natürlich als Korrespondentin auch drüber. Wen hast denn du da getroffen und wie ging es den Menschen damals und bist du vielleicht jetzt auch noch in Kontakt mit denen?
Ägypten ist ja das einzige arabische Land eben mit dieser direkten Grenze zum Gazastreifen, der Grenzübergang, das ist Rafah. Und da ist es eben so, dass jetzt in diesen 20 Monaten Krieg, also gerade zu Beginn, auch eben viele Menschen ins Land gelassen wurden. Es war auch, muss man sagen, auch, dass mit diesem Krieg Geld verdient wurde. Das lief teilweise über eine Reiseagentur, die ja bis oben hier verwoben ins Land agiert hat. Und dass Menschen eben tausende Dollar gezahlt haben, um mit ihren Familien über die Grenze zu kommen. Dann hat Ägypten auch schwer verletzte Palästinenserinnen und Palästinenser aufgenommen, die hier in Krankenhäusern behandelt wurden, noch behandelt werden. Da haben wir gerade letzten Monat hier im Krankenhaus in Kairo mit einer Mutter gedreht, die mit ihrem Kind hier war, das behandelt wurde, das eine schwere Augenerkrankung und Autoimmunerkrankung hatte. Und das sind einfach Schicksale. Also die Mutter ist jetzt mit dem Kind hier, bekommt diese Behandlung im Krankenhaus, worüber sie natürlich einerseits extrem glücklich ist, dass sie ihrer Tochter da helfen kann. Gleichzeitig sind ihre Kinder im Gazastreifen und ihr Mann wurde getötet beim israelischen Luftangriff. Ihre Kinder sind jetzt bei Bekannten. Sie hat teilweise tagelang, wochenlang keinen Kontakt, lebt in ständiger Angst, kann auch nicht zurück. Und das ist, das sind dann Begegnungen und Gespräche, die einen natürlich dann auch jetzt über den Moment hinaus auch einfach noch begleiten. Und solche Schicksale, das ist wirklich nur ein Schicksal, was für ganz, ganz viele steht, weil eben etwa 100.000 Palästinenser hier nach Ägypten gekommen sind seit Ausbruch des Gazakrieges. Und wir haben da eben verschiedene Familien auch begleitet und mit ihnen gedreht und da dementsprechend natürlich auch diese vielen Schicksale auch mitbekommen.
Ägyptens Regierung hat ja einen Plan ausgearbeitet, um den Gazastreifen wieder aufzubauen. Auch so ein bisschen als Gegenentwurf zu dieser Idee von Donald Trump, hey, wir machen da einfach die Riviera des Nahen Ostens raus, was letztendlich nichts anderes bedeutet hätte als eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung in die Nachbarländer. Wenn Ägypten da jetzt so einen Plan ausarbeitet, welche Interessen verfolgt es denn damit?
Also eigentlich die Interessen, wie auch die anderen Staaten auch, nämlich Wiederaufbau anstatt Vertreibung. Weil man muss ja sagen, dass dieser Plan, diese Riviera des Nahen Ostens von Trump, nichts anderes bedeutet als ethnische Säuberung, Vertreibung, völkerrechtswidrig. Das will man nicht, das will Ägypten nicht, das wollen die anderen arabischen Staaten nicht und deshalb arbeitet man oder hat da auch schon einen Plan vorgelegt. Da gab es das Treffen von der Arabischen Liga hier in Kairo, also Zusammenschluss von arabischen Staaten, die eben ja einen Wiederaufbauplan für Gaza ausgearbeitet haben in drei Stufen und sich eben dafür einsetzen, dass der umgesetzt wird. Und ein eben wichtiger erster Schritt wäre ja eine Waffenruhe und da war man ja auch schon mal weiter im Januar, die leider ja jetzt eben man da nicht durch die weiteren Phasen gekommen ist von diesem Deal. Aber die arabischen Staaten und vor allem auch Ägypten arbeiten da mit und arbeiten daran, dass es eben endlich zur Waffenruhe und dann auch hoffentlich zu einer Lösung kommt, nämlich zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Das ist diesen Staaten wichtig, das ist Ägypten wichtig, weil sie auch einen Teil ihrer eigenen Legitimation auch da drauf bauen.
Wenn Ägypten da jetzt nicht sozusagen vorlegen würde, wer würde denn so eine Rolle sonst in der Region übernehmen oder übernehmen können?
Also man muss sagen, Ägypten ist wichtig bei dieser Vermittlung oder als Player, aber nicht der wichtigste. Also gerade wenn wir auf Katar schauen, ist das sicherlich der Player, ja, der einfach diese Vermittlerrolle viel mehr in seiner DNA hat, der eben auch diese Beziehung zu nichtstaatlichen Akteuren, also jetzt zu islamistischen Gruppierungen auch wie der Hamas, diese guten Beziehungen hat, eben überhaupt mit Mediatoren, mit Unterhändlern eben solche, ja, überhaupt so Gespräche dann auch führen kann und vermitteln kann. Also Ägypten spielt da mit, aber man muss auch sagen, dass die Rolle jetzt auch in den letzten Monaten von Ägypten etwas schwächer geworden ist und ja, einfach so das Ansehen und auch Teil der DNA da doch Katar einfach mehr reinspielt. Oder jetzt ja auch Oman, es war jetzt mehr bei den Atomgesprächen zwischen zwischen USA und Iran, die es ja in, die hätten in die sechste Runde gehen sollen. Also das sind sicherlich auch Player, die da sehr gute Beziehungen haben zu den entsprechenden Parteien.
Wie hat sich denn die Rolle Ägyptens auch im Nahen Osten verändert seit dem Überfall der Hamas auf Israel?
Also die Rolle ist sicherlich etwas schwächer geworden, eben weil es auch wirklich ein Drahtseilakt ist, da einerseits Druck aufzubauen, dass es wieder zu einem Deal kommt. Gleichzeitig hat man eben, ist man nicht so ein großer Player in diesen Vermittlungen wie beispielsweise Katar. Gleichzeitig, das hat man hier beim Besuch des deutschen Außenministers gesehen, sucht man da den Schulterschluss mit dem Westen. Jetzt was Trump angeht, glaube ich, haben sicherlich auch die Staatschefs Angst, da in eine direkte Konfrontation zu gehen, auch wenn dieser Plan Riviera des Nahen Ostens hier ganz klar abgelehnt wurde. Und deswegen ist es ja für die arabischen Staaten generell, aber auch gerade für Ägypten einfach nicht leicht, sich da durchzumanövrieren und einerseits eben Druck aufzubauen und eben gleichzeitig auch ja die Partner, die man hat, zu halten.
Lass uns mal auf deine Arbeit als Korrespondentin schauen. Also du hast ja eben schon erwähnt, zu deinem Berichtsgebiet gehören 15 Länder, darunter viele Kriegs- und Krisengebiete. Wie bereitest du dich denn vor, zum Beispiel auf einen Dreh im syrischen Norden? Also geht ihr in Regionen, die umkämpft sind? Welche Sicherheitsmaßnahmen trefft ihr? Also was ist da sozusagen die Latte an Vorbereitung, bevor man dann loszieht mit der Kamera und dem Team?
Also es ist natürlich so, dass Sicherheit da an erster Priorität für uns steht, für uns und das Team auch, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Wir haben Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die natürlich auch nochmal ja für uns auch direkt einschätzen können, wie ist es da gerade jetzt im Norden Syriens. Gab es ja bis vor wenigen Monaten auch noch Angriffe, türkische Drohnenangriffe, Luftangriffe eben von der Türkei. Und da dann zu wissen, was ist sicher für uns, sich im Team zu bewegen, welche Straßen können wir da fahren. Es gibt da auch noch schlafende IS-Zellen, also auch das ist ein Faktor, der da mit reinspielt. Und da ist es so, dass ja wir einmal uns ja auf unsere Kollegen auch vor Ort eben verlassen, was die uns für Informationen geben. Gleichzeitig haben wir natürlich im SWR, in der ARD, sage ich mal, ein Risikomanagement, wo wir auf Informationen zurückgreifen können, um natürlich so eine Drehreise, so einen Einsatz dann so zu gestalten, dass er eben so sicher ist, wie es eben geht.
Du warst ja erst vor kurzem in Syrien. Was habt ihr da genau gedreht?
Ich war in Syrien im März, also das war noch vor der Aufhebung der Sanktionen, der US-Sanktionen, auch der Sanktionen der EU. Wir haben gedreht zum Zustand des Gesundheitswesens in Syrien. Es gab eine Kampagne, also deutsch-syrischer Ärzte, die viele von denen sind damals eben bei Ausbruch des Krieges in Syrien 2013 nach Deutschland gekommen, sind hier als Oberärzte tätig und sind jetzt eben seit dem Sturz des Assad-Regimes, wollten sie eben nach Syrien, um ihren Menschen, ihrem Land zu helfen. Und da haben wir eben diese deutsch-syrischen Ärzte bei ihrem Einsatz begleitet in Krankenhäusern, haben dort gedreht. Und muss man sagen, also das war für mich auch das erste Mal, dass ich wirklich vor Ort in Syrien war und das Ausmaß der Zerstörung von ganzen Stadtvierteln zu sehen, die in Trümmern liegen von diesem Krieg, von dieser Familie dieses Regimes, das so massiv gegen die eigene Bevölkerung und gegen das eigene Land vorgegangen ist. Ja, wir haben eben in Krankenhäusern gedreht und da eben den Zustand ja auch gesehen, in dem die Krankenhäuser sind. Und da muss man sagen, es war katastrophal. Also so eine normale Katheter-OP, ja, also einen Stand zu setzen, wollten die machen. Das dauert hier in Deutschland Standardeingriff eine halbe Stunde. Dort hat es 4 Stunden gedauert. Und zwar nur, weil die nicht den richtigen Katheterkopf hatten, weil eben auch durch diese Sonne ist ein Mangel an Medizinprodukten. Und aus diesem Mangel wird natürlich auch Geld gemacht. Ja, es gibt Schwarzmarkt, da gibt es Schmuggel, Korruption, also Praktiken, die sich auch eingeschlichen haben, die immer noch existieren. Dieser jahrelange Krieg und dieses ganze Desaster, das hat sich ja einfach auf die gesamte Gesellschaft und auf ganz, ganz viele Bereiche ausgewirkt.
Viele Menschen waren ja nach dem Sturz Assads ziemlich euphorisch. Wir haben die jubelnden Menschen gesehen. Ist es heute auch noch so? Also, und gibt es aus deiner Sicht noch Grund zur Euphorie?
Ich würde sagen, es war so ein bisschen so eine Wellenbewegung. Also gerade im Dezember nach dem Sturz des Assad-Regimes war die Euphorie einfach groß, weil das hätte einfach niemand erwartet. Also mein Kollege Ramin Sina war da direkt vor Ort und der hat gesagt, es war unbeschreiblich, was für einen, ja, sich aus diesen Fesseln auch dieses Regimes zu befreien, ja, was das einfach für eine Stimmung vor Ort war. Ich muss sagen, ich habe das jetzt, als ich da war, war diese Stimmung abgeflacht. Das war so ein bisschen wie der Realitätscheck. Da waren auch noch die Sanktionen noch nicht aufgehoben. Da war das eine sehr fast depressive Stimmung. Eben, ich glaube, weil die Angst auch bei den Menschen einfach da war, dass sich eben nichts ändern könnte, dass sich ihre Lebenssituation nicht verbessert, auch nicht unter der neuen Regierung und dieser neuen, unter der neuen islamistischen Regierung. Und ja, auch einfach diese Angst, dass eben das, was al-Sharaa versprochen hat, nämlich einen Übergangsprozess auch unter Beteiligung von Minderheiten, dass auch eben die Rechte von Minderheiten, von Frauen auch berücksichtigt werden, dass das eben leere Versprechungen sein könnten. Und das, glaube ich, war diese Stimmung einfach abgeflacht. Ich denke, es gab jetzt nochmal wieder so einen Aufschwung, eben nachdem die Sanktionen aufgehoben wurden. Es liegt daran, dass ja Syrien eben wieder an das internationale Bankensystem angegliedert werden soll, dass überhaupt Auslandsüberweisungen, Investitionen einfach überhaupt wieder möglich sind in das Land und auch aus dem Land eben raus. Import günstiger wird auch wieder und einfach ganz viel Mangel, den es eben gab. Ja, einfach, dass dann so ein kleiner Aufschwung überhaupt für die Menschen wieder spürbar ist. Und daran klammern sich die Menschen in Syrien.
Du hast dir ja vorgenommen, also ich kann das sagen, weil wir haben vorher auch in Stuttgart zusammengearbeitet, wir kennen uns und du hast dir, das war dir, bevor du gegangen bist, auch schon wichtig, dass du in deiner Zeit als Korrespondentin insbesondere auch die Perspektive von Frauen abbildest. Warum ist dir das so wichtig?
Wir haben jetzt vorhin gerade über diese Vermittlungen für diese Deals und dann sind das immer noch vor allem Männer und zwar nicht nur hier im Nahen Osten, sondern ja auch noch in der westlichen Welt. Und gleichzeitig finden diese ganzen Kriege und Konflikte, sagen die Männer am Kämpfen. Und was machen Frauen eigentlich? Auch in Gaza, was die Frauen erleiden müssen an Verlust, an diesem Krieg. Also hatten wir es gerade erst, vor wenigen Wochen habe ich da erst einen Beitrag zugemacht, eben von einer jungen Palästinenserin, 21 Jahre alt, die beschreibt, was dieser Horror, der Horror dieses Krieges als Frau bedeutet. Nämlich, und da sprechen wir wirklich über Mangel an Menstruationsprodukten, Mangel an, ja, sie kann nicht in Krankenhäuser gehen. Was, es gibt so viele Fehlgeburten in Gaza. Die Leute oder gerade also Mütter können ihre Säuglinge nicht ernähren, haben selbst, teilweise bleibt ihre Periode über Monate aus durch den Stress. Das sind Themen, die man jetzt vielleicht, ja, wenn man jetzt einen Mann interviewt, sage ich, kommt man nicht zu diesen Themen. Aber es ist Krieg und es ist ein wichtiges Thema. Für mich auch wichtig, diese Realität von Frauen auch sichtbar zu machen. In Konflikten, aber auch, ja, auch hoffentlich bei schöneren Themen noch, die kommen und auch einfach in den Alltag von Frauen im Nahen Osten zu zeigen.
Jetzt bist du ja in einer, ich sag mal, ich glaube, das kann man so sagen, in einer sehr männerdominierten Gesellschaft unterwegs, lebst in Kairo. Wo merkst du als Frau Unterschiede auch zu deinen männlichen Kollegen im Team?
Also ich muss sagen, ich habe bisher eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, eben weil ich als Korrespondentin vielleicht auch einen Zugang eben gerade auch zu weiblichen Gesprächspartnerinnen, eben zu Frauen habe, wenn ich die interview, was jetzt vielleicht mein männlicher Kollege nicht hätte. Also ne, es hat auch Vorteile. Wir drehen ja an vielen Orten, wo es eben auch Konfliktherde sind, wo Krisen sind. Da ist es sicherlich für mich auch von Vorteil, eine Frau zu sein oder in einem gemischten Team unterwegs zu sein, einfach weil ich da auch merke, dass ja, es auch auf eine Stimmung deeskalierend sein kann, wenn man da als Frau steht und nicht aus einem reinen Männerteam besteht. Und als Ausblick, also eins meiner nächsten Projekte, ich würde gerne einen Beitrag machen eben über eine Moschee, die rein für Frauen errichtet wurde in Katar, also wo wirklich auch keine Männer rein dürfen, wo es eine große Bibliothek gibt, was ein Think Tank ist, auch mit Lesungen, Weiterbildungen. Ja, das ist sicherlich jetzt auch ein Ort, in dem jetzt männliche Kollegen eben keinen Zugang hätten. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch männliche Gesprächspartner, wenn ich die interviewen möchte oder dann da sitze und dann heißt, das ist unsere Korrespondentin, die vielleicht auch überrascht sind, dass da jetzt eine Frau ihnen gegenüber sitzt.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber ich habe mich gefragt, du bist ja in so vielen verschiedenen Ländern unterwegs, 15 gehören zu deinem Berichtsgebiet. Was bringst denn du von deinen Reisen so mit, neben den ganzen Eindrücken? Hast du ein neues Lieblingsessen? Gibt es einen neuen Lieblingsort, einen Lieblingssong? Keine Ahnung.
Also ich war ja auch in Deutschland immer so, dass ich ganz viel, wenn ich irgendwie in Situationen bin und dann höre ich irgendwie im Radio oder auf der Straße, man läuft an irgendeinem Geschäft vorbei und da ist irgendein Lied oder sowas, dass ich das dann shazamt habe, also einfach geguckt habe, wie heißt das Lied. Das mache ich hier auch ganz viel. Das heißt, meine Musiksammlung an Songs und Tracks hat sich auf Mid-East erweitert und das finde ich ganz schön. Also ich bringe neue Songs mit, die ich höre hier in meinem Alltag. Es gibt ein Getränk, was auch für Middle East im Lemon Nana, also halt so Lemon Mint, ja, Saft eigentlich. Und das ist sehr lecker, sehr erfrischend bei über 40 Grad. Ja, also das sind nicht nur die Eindrücke, sondern ja vielleicht auch so kleine Gewohnheiten, die man sich auch abguckt und die man mitnimmt. Also gerade dieses Zusammensitzen mit Freunden irgendwie abends wirklich irgendwie bei Tee oder dieses auch gemeinsame Essen, was hier auch einfach einen riesigen Wellenwert hat, das ist was ich total schätze und was ich auch ja nochmal mit erweitert habe, seit ich hier bin.
Ganz herzlichen Dank an Vera Rudolph, unsere ARD-Korrespondentin in Kairo, für diese Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Arbeit, aber auch natürlich in deine Einschätzungen, was Ägypten als wichtigen Mittler im Nahen Osten angeht. Danke nach Kairo an Vera.
Gerne.
Und danke an euch und Sie hier vor Ort im SWR Pop-Up-Studio. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche mit Live-Publikum, live aus der Mainzer Innenstadt. Ich freue mich, dass ihr hier im Studio dabei wart und ich freue mich, dass ihr, die ihr uns zu Hause hört, zugehört habt. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Ich bin Joanna Jeschke. Bis nächste Woche. Ciao.